ARD Sounds.
Kompost und Konfetti, der ARD Garten Podcast.
Und da sind wir wieder und heute sprechen wir über Sommerpflege im Gewächshaus, über Mulchen, Sortenwahl und richtiges Gießen. Viel Spaß! Und heute bei mir zu Gast Horst Mager aus Berlin, bekannt von Horst, sein Schrebergarten bei YouTube und Instagram. Und auch er hat in seinem Kleingarten ein Gewächshaus, in dem allerlei Gemüse wächst. Hallo Horst.
Hallo, freut mich.
Horst, was ist denn jetzt im Sommer? Da denkt man doch, da wächst alles, da kann man alles in Ruhe lassen, in einem Gewächshaus so alles zu tun. Beziehungsweise gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Was wächst bei dir eigentlich alles im Gewächshaus?
Bei mir wächst alles im Gewächshaus. Das Gewächshaus ist natürlich so ein geschlossener Raum, in dem es viele Pflanzen sehr einfach haben. Ja, die sind geschützt. Und ich habe wirklich viele, viele Sachen da drin, die früher nicht so gut bei mir wuchsen. Ja, so ungeschützt Tomaten, Auberginen, Paprika, Chilis, die alle haben jetzt so ein richtig schönes Klima in diesem Gewächshaus und denen geht's auch gut.
Wie groß ist dein Gewächshaus?
Ich bin ja im Kleingarten und da darf man nur bestimmte Flächen, ich sag mal, bauen. Und bei mir sind das, glaube ich, 12 Quadratmeter Fläche durfte ich und ich habe sie fast ausgenutzt mit 11,39, also so maximal.
Genau in der Gartenordnung geblieben.
Ja, ich meine, das ist ja so, wenn man so auch so ein bisschen in der Öffentlichkeit steht, da gucken die Leute schon genau hin und da wollte ich jetzt nicht so, dass jemand sagt, oh, jetzt nur, weil der hier beim Fernsehen und weil der hier berühmt ist, macht der, was er will. Also ich will mich schon ganz klar an die Regeln auch halten. Dieses Gewächshaus hat mein Gartenleben sehr verändert. Ja, es hat es auch sehr bereichert. Ich kann früher im Jahr beginnen mit den ganzen Aussaaten. Es ist einfach früher schon ein Platz da, wo man es hinstellen kann. Nicht in der Wohnung dauernd hin und her schieben, pipapo, obwohl es unbeheizt ist. Aber da kommt einfach nicht so Frost rein, das ist geschützter. Und die Erträge, die sind auch länger da jetzt in den Winter und in den Herbst hinein, weil ich einfach, also ich fange früher an, ich höre später auf, ideal. Mein Gewächshaus, und das ist ganz irre, das hätte ich nie gedacht, dass es funktioniert, das wächst, mein Gewächshaus, das wächst komplett ohne Fundament. Ja, also es gibt kein so ein Streifenfundament, es gibt so an den vier Ecken so ein Punktfundament, da ist es mit so einem Metall Anker verankert und fertig ist. Ich musste quasi nur die Fläche mit dem Spaten so ein bisschen die Soden wegschälen. Und das war's. Dann wurde das da draufgestellt, die Punktfundamente und fertig. Und es ist wunderbar. Bei der Planung vom Gewächshaus ist ganz, ganz wichtig, und da kann ich jetzt wirklich nur allen empfehlen, dass ich wirklich Gedanken vorher zu machen, wo stelle ich's hin? Ich habe mich dafür entschieden, es nicht in die Knalle Sonne zu stellen, weil dann brauchst du eine Beschattung, ne? Du brauchst irgendwie einen kleinen Vorhang, irgendwas.
Weil zu viel Sonne dann auch nicht gut ist?
Genau, richtig. Ne? Da knallt die Sonne dann durch das Glas, das ist ja dann auch nicht schön da drin. Das heißt, ich habe mein Gewächshaus unter einem riesigen Birnbaum stehen. Das heißt, im Frühjahr ist der Baum kahl, da kommt von der frühen Sonne kommt was rein und dann im Sommer ist es dann beschattet. Ich habe an eine Sache nicht gedacht. Natürlich sind diese Birnen irgendwann reif
und fallen runter.
Knallen. Ja. Wie ein Geschoss. Also als es anfing, dachte ich mir so, ich hörte das Knallen. Ich dachte, um Gottes Willen, was ist denn hier los? Und dann knallten halt die Birnen auf dieses Glas drauf. Und dieses Glas, was ich da habe, ist ein sogenanntes Nörpelglas. Also man kennt es vielleicht aus dem Kühlschrank, wo dieses Gemüsefach früher, da gab es so ein grünliches, nörpeliges Glas. So ist das Dach aus diesem Nörpelglas. Und dann habe ich den Gewächshausbauer angerufen und dachte, um Gottes Willen, ich habe jetzt hier mal echt Mist gebaut, glaube ich, mit dem Standort meines Gewächshauses. Und dann sagt er, überhaupt kein Problem. Ist wie Sicherheitsglas im Auto, da passiert nichts. Und seitdem...
Glück gehabt.
Und jetzt kann ich mir das ein bisschen entspannter anhören, dieses Geknalle. Aber man hört es dann irgendwann auch nicht mehr. Aber für die Beschattung des Gewächshauses und für die Beschattung des Gemüses dann in den sehr heißen Zeiten ist es natürlich optimal.
Brauchst du dann auch irgendeine große Technik, damit das alles funktioniert?
Es gibt eigentlich überhaupt keine Technik in dem Gewächshaus. Es gibt nur eine einzige Sache, die ich wichtig finde. Und da sollte man sich auch vorher Gedanken drüber machen, dass man das möglichst mit einbaut. Das ist ein sogenanntes automatisches Dachfenster. Und automatisch heißt, das hat so einen Hebel, das ist ein bisschen wie so ein hydraulisches Öl. Wenn es über 20 Grad wird in dem Gewächshaus, dann dehnt sich das Öl aus und drückt über einen Hebel das Dachfenster nach oben. Das heißt, dann kommt Luft rein, dann kommt diese stauende Hitze raus und das ist ganz wichtig. Ganz wichtig bei den Türen ist, finde ich, ich habe vorne am Eingang zum Gewächshaus eine große Schiebetür und hinten, wenn man hinten rausgeht, auch nochmal. Mhm. Das heißt, wenn ich dann in den Garten komme und es ist sehr heiß, ich kann innerhalb von Sekunden das Gewächshaus durchlüften, weil jeder kennt das, ich weiß nicht, zum Beispiel im Aquarium, im Zoo, wo die Krokodile sind oder sowas, was da für eine Hitze drin ist und was für ein Dampf und was für eine Luftfeuchte. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, die armen Pflänzchen, da geht es ja manchmal um Minuten, wenn man jetzt das Gewächshaus nicht vor der Tür hat, sondern wie ich, 25 Minuten entfernt im Schrebergarten, kommst du dahin, hechelnd, Türen auf und dann wusch, ist sofort die ganze Hitze raus. Also dieses Dachfenster und gute Türen zum Belüften finde ich ganz, ganz wichtig.
Wie ist es jetzt gerade im Sommer, wenn es so heiß ist, mit dem Arbeitsaufwand, was so ein Gewächshaus angeht? Was sind so deine Pflegetipps für das Gewächshaus im Sommer?
Also mein Pflegetipp heißt im Sommer Ute und Ute ist meine Nachbarin. Also ich habe kein Bewässerungssystem drin und natürlich muss man ab und zu auch mal die Schiebetüren aufmachen. Da habe ich dann Nachbarn, die das dann machen. Sonst, wenn ich das nicht hätte, würde ich wahrscheinlich ein Bewässerungssystem einbauen. Und es wird sehr heiß, da muss man im Sommer regelmäßig gießen. Ich habe leider nicht die Möglichkeit, die Türen zum Beispiel über Nacht offen zu lassen. Also ich hätte natürlich die Möglichkeit, aber Gefahr von allen Seiten. Nachts würden natürlich die Schnecken ins Gewächshaus klettern, was ich so verhindere, indem ich abends die Türen zumache. Und dann habe ich eine kleine Spatzenkolonie in meinem Garten von ungefähr 15 frechen Spatzen und die stehen auf rotes Laub. Ja, also Mangold, diese bunten Stiele, rote Beete zum Beispiel oder dieser Eichblattsalat, so ein rotblättriger. Ich brauche bloß das Fenster oder die Türen Spalt aufmachen, da kommen die sofort und zerfleddern mir das innerhalb von Sekunden. Also muss es geschlossen werden. Ja.
Und wie gehst du mit dem Boden um? Weil gießen muss man, klar, aber natürlich am besten ja so wenig wie möglich. Wie bist du das angegangen?
Im Gewächshaus gärtnere ich eigentlich wirklich ähnlich wie im ganzen Garten. Es gibt keinen nackten Boden. Nackter Boden ist eine Katastrophe für alle Mikroorganismen. Da knallt die Sonne drauf, da geht der Wind drüber. Dann hauen die ab in tiefere Schichten. Das ist eigentlich ganz, ganz, ganz schwierig für die gut zu arbeiten, wenn man denen nicht irgendwie hilft. Das Zauberwort ist mulchen. Ich zuppel mich eigentlich immer durch den Garten oder durchs Gewächshaus und alles, was dann gelb ist, was ein bisschen oll ist. Da ist es ja gar kein Aufwand. Es ist eigentlich viel leichter zu mulchen, als die Sachen zu entsorgen. Ich schnippel die einfach klein oder der Salat, der nichts ist oder so, wird ein bisschen zerrupft und bleibt auf dem Boden liegen und beschattet den so. Die Mikroorganismen machen Humus draus und ich muss es nicht einsammeln, wegschleppen und so mache ich das eigentlich im ganzen Garten auch. Also da ist immer Geschnippel, da ist immer Mulch, da gibt es keine nackte Erde, da wird die Feuchtigkeit gehalten und da mache ich es mir einfach und ich mache es der Natur auch einfacher. Ein Prinzip, was ich zum Anbau im Gewächshaus sagen kann und was ich auch empfehlen kann, ist, wie ich es in den anderen Gemüsebeeten auch mache, ist Mischkultur. Mhm. Und Mischkultur ist bei mir ganz einfach. Es gibt natürlich ganz viele Pläne, Starkzehrer, Schwachzehrer, wann die Gurke, wann die Möhre, wer auf wen, Fruchtfolge und so weiter. Das mache ich alles überhaupt nicht, das ist mir zu anstrengend. Ich gucke einfach danach, dass ich die Pflanzenfamilien mische. Also, wenn ich sage, was bist du eigentlich? Okay, die Aubergine ist ein Nachtschattengewächs. Die Tomate, was bist du eigentlich? Ich bin auch ein Nachtschattengewächs. Also die ganzen Nachtschattengewächse, zum Beispiel Paprika, Chili, die pflanze ich nicht nebeneinander. Mhm. Ja? Dann guck, oder die Tomate dann dazu. Ich gucke wirklich, dass dann vielleicht Knoblauch dazwischen ist. Oder dass ich sage, okay, ich wechsle dann mal mit einem Doldenblütler ab, also mit einem Fenchel oder so. Dass ich gucke, in welche Familie bist du? Und dann möglichst nicht die gemeinsamen Familien nebeneinander stellen. Einfach, weil die den Boden nicht gleichermaßen auslaugen. Einfach, wenn sie nicht aus der gleichen Familie kommen und sie ziehen auch nicht die gleichen Schädlinge an. Was ich im Gewächshaus auch mache, wie draußen, ist, dass ich immer mische zwischen Pflanzen, die vermeintlich als Gemüse bezeichnet werden, und Blumen. Also ich setze im Gewächshaus auch ganz schön, finde ich, diese mauretanischen Malven, wenn die dazwischen stehen, oder diese essbaren Chrysanthemen, weil Was sagt der Bestäuber? Der Bestäuber kommt nicht wegen so einer mickrigen Tomatenblüte oder er kommt auch nicht wegen so einem kleinen Chiliblütchen, sondern der kommt so, wow, da sind große Malven, die kann ich gut sehen. Und dann kommt er und dann sieht er, ach, guck mal, nebenan ist ja noch eine Tomate. Ach, wenn ich jetzt gerade da bin, mache ich dich einfach mit. Also man lockt quasi die Bestäuber mit rein. Und es ist natürlich auch gut, dieses automatische Fenster zu haben, was auf und zu geht, ohne dass ich es machen muss, weil da können auch die Insekten, die man ja abends da einsperrt, rein und raus.
Musst du, wenn du mulchst regelmäßig und diese Mischkultur machst, musst du da manchmal Boden auffüllen, musst du Boden austauschen oder ist es so, dass du sagst, durch deine Bewirtschaftung ist der Boden eigentlich immer so, dass das Gemüse sich da wohlfühlt?
Ich habe eigentlich noch nie Erde gekauft, um Erde aufzufüllen, weil ich grundsätzlich alles, was ich im Garten habe, auch im Garten verwende. Ich habe einen riesen Totholzbereich, was da unten rausrieselt wird, also quasi wie Kompost, was unten rausrieselt, was ja auch schön zum Podcast passt.
Absolut.
Was unten rausrieselt, aus dem Kompost wird als Konfetti ins Beet gestreut. Und dadurch habe ich immer genug Material, also ich muss nichts kaufen. Es gibt eine Erde, die ich schon kaufe, und zwar ist das Anzuchterde. Also für die Anzucht benutze ich Erde, die nährstoffarm ist, strukturstabil. Mit dem selber mischen habe ich keine so eine guten Erfahrung gemacht, weil eigentlich muss man dann, ich habe früher immer gesagt, oh komm, dann nimmst du einfach 2 Drittel Gartenerde und 1 Drittel Sand, den du eh hast, mischt es und dann ist es auch schön locker und mager. Aber dann hatte ich immer die Wildkrautsamen drin und dann am Anfang wusste ich noch nicht so, ach, wer keimt denn da eigentlich? Und da habe ich gefreut, wie wahnsinnig. Dann war es aber doch nur der Löwenzahn und jetzt nicht unbedingt die Tomate, auf die ich gewartet habe. Also sie sind natürlich keimfrei, diese Erden. Und ich denke, für die Anzucht ganz gut. Ein Tipp von mir bei der Anzuchterde ist, wirklich die Pflanzen gut zu beobachten. Spätestens, wenn nach den ersten beiden, die dann diese Primärblätterchen kommen, nach den Keimblättern, die ersten Blätterchen, die sich dann bilden, müssen die eigentlich in bessere Erde oder gedüngt werden, weil dann, sonst, wenn das nicht passiert, dann erstarren die. Die wachsen dann einfach nicht mehr weiter und dann denken viele so, oh Gott, was mache ich falsch? Die haben dann Hunger, die wollen dann was zu essen.
Du hattest ja vorhin schon gesagt, dass durch das Gewächshaus sich deine Anbausaison auch verlängert. Wie viel ist denn das jetzt konkret? Wann kannst du starten und wann holst du die letzte Frucht, das letzte Gemüse aus deinem Gewächshaus?
Was super funktioniert und eigentlich beginne ich damit schon im Jahr davor, also Knoblauch zum Beispiel. Mhm. Ja? Knoblauch, sagt man ja immer, pflanzt man, oder so die Engländer sagen das, pflanzt man am kürzesten Tag des Jahres und erntet ihn am längsten Tag. Also so irgendwie November, Dezember wird er gepflanzt und dann im Juni, wenn die Tage lang sind, dann wird er geerntet. Und das funktioniert im Gewächshaus optimal. Mhm. Also ich habe Ende November meinen Knoblauch gesteckt und er ist jetzt schon fast kniehoch. Also das funktioniert super und den ernte ich dann irgendwann im Sommer. Was ewig lang zu beernten ist im Gewächshaus, sind Chilis bei mir. Ja, also gerade die Lila Luzi zum Beispiel ist ein Chili, den ich sehr, sehr mag, einfach weil er optisch auch so toll aussieht. Also der fängt so ganz hellgelb irgendwie, fängt der an. Nee, stimmt gar nicht, der fängt nicht hellgelb an. Jetzt bin ich schon ganz verwirrt wegen dieser Schönheit der Lila Luzi. Die fängt nämlich lila an, die Luzi. Und dann wird sie gelb und dann wird sie orange und dann wird sie feuerrot. Und man hat diese ganzen Farben so nebeneinander an diesen kleinen Büschlein, finde ich super. Und den kann ich dann im November auch noch ernten. Das finde ich total gut. Also es gibt so ein paar Sachen, die natürlich auch je nach Jahr, je nachdem wie das Wetter ist, ein bisschen unterschiedlich sind. Aber die letzten Tomaten habe ich auch letztes Jahr noch fast im Dezember geerntet. Ja. Also die reifen dann natürlich nicht mehr so gut nach, wenn es kühl wird. Ne? Die brauchen dann schon Wärme, aber ich hatte Tomaten bis zum Abwinken. Es war unglaublich.
Wir haben das tatsächlich dann so gemacht, dass wir dann die grünen Tomaten geerntet haben und dann zusammen mit einem Apfel in eine Papiertüte gelegt und dann kann man die ja auch zu Hause noch nachreifen.
Also und das schmecken die dir?
Ja.
Ja?
Ja, weil man zu der Zeit ja nicht mit frischen Tomaten mehr rechnet, aber man trotzdem weiß, dass es noch die eigentlich frischen Tomaten aus dem eigenen Garten sind. Also von daher kann ich da sehr gut mitleben.
Ja, kann man auch. Wobei ich fand die dann halt nach diesen Köstlichkeiten des Sommers, ne, wo du denkst, die ganze Zeit hatte ich jetzt wirklich die Tomaten, die genauso schmecken sollen. Wie Tomaten schmecken, kommen plötzlich diese nachgereiften und die sind dann, also ich finde, die sind ein bisschen fader schon.
Ja, aber es sind immer noch die eigenen. Also von daher finde ich, dass es dann natürlich trotzdem schon ein Unterschied ist.
Die eigenen dürfen fad sein.
Ja, ein bisschen schon, ein bisschen schon. Es dauern ja auch nicht alle Kulturen, die man im Gewächshaus hat, gleich lang. Das heißt, du setzt ja nicht, ne, du hast ja schon gesagt, du hast immer unterschiedliche Gemüse, die du setzt. Was sind denn so Schnellstarter, wo du sagst, das sind die sähe ich dann aus und die kann ich dann kurz danach, habe ich dann da schon die erste Ernte, um auch so Lücken zu füllen vielleicht, die manchmal auftauchen?
Sagt man von Radieschen, sagt man, dass es sehr, sehr schnell geht. bei mir wird es irgendwie nicht so richtig mit den Radieschen. Ich weiß nicht warum. Es gibt ja so bei jedem wahrscheinlich im Garten irgendwas, was nicht so gut funktioniert. Ich bin nicht der Radieschentyp. Ich mache es aber immer wieder. Dann werden bei mir die Früchte werden irgendwie nicht toll. Oder sagen wir mal, die Knollen unten werden nicht toll. Aber ich liebe die Samen von den Radieschen. Ich esse die Samenkapseln einfach wahnsinnig gerne. Und dann lasse ich sie blühen, dann machen sie diese kleinen grünen Schötchen und die so auf Butterbrot oder sowas sind total köstlich. Also das ist mit den Radieschen früh für die Kapseln, ja, also nicht für die Radieschen an sich. Eine Pflanzengruppe, die meiner Meinung nach viel zu selten gepflanzt wird, die aber im Garten und gerade auf diesen sandigen Böden sehr gut funktioniert, auch im Gewächshaus, das sind diese ganzen Zichoriensalate. Mhm. Also die Menschen kennen wahrscheinlich Radicchio und Chicorée und so weiter. Oder Rosso oder Rossa di Treviso. Das sind so ganz diese bitteren Salate, ja, rote, grüne, Endiviensalat. Und das sind die sogenannten Zichoriensalate, die zu den Zichorien gehören, wie zum Beispiel die Wegwarte, die kennen wahrscheinlich viele, die hat diese strahlend blaue Blüte. Wenn man diese Zichoriensalate blühen lässt, dann blühen sie auch genauso wie eine Wegwarte. Und was sie bei mir machen, was ich so toll finde, ist, die verbreiten sich im ganzen Garten und überwintern auch. Also ich habe im ganzen Garten überall Radicchio und so weiter stehen, auch im Blumenbeet, den ich im Winter, nach dem Winter ernten kann, weil der sich da seinen Platz gesucht hat und da auch gerne sein möchte. Also Zichoriensalate, mit denen kann man sehr früh starten. Im Februar zum Beispiel habe ich schon die ersten Jungpflanzen von Endiviensalat gesetzt. Habe ich mir natürlich aus Italien mitgebracht. War ich in der Gärtnerei in Bozen, da gab es die schon. Aber ich konnte die, als ich dann im Februar wieder hier war, konnte ich die schon ins Gewächshaus setzen. Und da sind jetzt so richtig so Handteller große Köpfe. Also Zichoriensalate sind was sehr Unempfindliches.
Haben die sich dann aus dem Gewächshaus im Garten quasi verbreitet? Oder?
Die roten, die ich überall habe, also diesen Rosso oder Rossa di Treviso, die haben sich aus dem Garten in den Garten verbreitet. Die Endiviensalate sind jetzt neu. Ich weiß nicht, was sie machen. Ich glaube, ich werde sie essen, bevor sie blühen, weil sie sehen so köstlich aus. Aber man kann das ja auch so machen, kann ja zum Beispiel einen Teil einfach dann blühen lassen, dass der sich verbreitet im Garten und den anderen Teil einfach dann essen.
Hast du mal so ein bisschen Buch geführt und mal so geschaut, wie viel Gemüse aus deinem Garten so kommt? Kommst du da in schon so eine Richtung irgendwie so selbstversorgermäßig? Hast du das mal ein bisschen verfolgt, wie viel aus dem Garten kommt und wie viel du tatsächlich noch kaufst?
Also im Sommer, wenn die Tomaten reif sind und sowas, dann kaufe ich keine Tomaten. Da sind einfach genug da. Aber im Winter brauche ich natürlich schon auch Gemüse. Ich finde es mit dem Gemüse ein bisschen schwierig auch, weil jeder, der Gemüse hat, kennt das. Gemüse ist die Pflanzengruppe im Garten, die einfach sehr, sehr viel braucht. Die brauchen immer was. Die brauchen Wasser, die brauchen Dünger, die müssen ausgezuppelt werden, die müssen vor Schädlingen geschützt werden. Die kann man schlecht sich selbst überlassen. Das heißt, Selbstversorger zu sein, bedeutet auch sehr, sehr viel Zeit in den Garten zu investieren. Und die meisten Menschen, für die, die noch normal arbeiten, ist es bleibt es, glaube ich, ein Traum, weil die müssten sonst wirklich aufhören zu arbeiten, sich nur noch dem Selbstversorgertum dann widmen. Also das ist schwierig. Ich habe, glaube ich, zu wenig Zeit, um Selbstversorger zu sein. Mhm. Aber es gibt ja nichts Schöneres, als zumindest einen Teil, ja, dessen, was im Sommer so auf den Tisch kommt, zu sagen, guck mal, das ist aus meinem Garten. Und dann sind auch immer alle, gerade hier in der Großstadt, also gerade in Berlin oder so, also wie wirklich aus deinem Garten mitten in der Stadt, sich ja super toll, ne? Und schmeckt natürlich auch ganz anders. Also ich würde sagen, der Teil ist noch klein, aber dafür wahnsinnig köstlich.
Ja, großartig. Horst, auch die Zeit ist wieder wie im Flug vergangen. Vielen herzlichen Dank, dass wir mal in dein Gewächshaus schauen durften. Und ja, dann heißt es bis zum nächsten Mal bei Kompost und Konfetti, der ARD-Garten-Podcast. Und bevor ihr gleich in den Garten rennt, um zu gucken, wo vielleicht bei euch ein Gewächshaus hinpassen könnte, gibt's hier noch einen Podcast-Tipp.
Ihr steht auf gute Vibes mit Biss? Dann hört mal bei Nothing Serious rein.
Liebe Zuhörer, halten Sie nun den Atem an für eine schockierende Geschichte unfassbarer Scheußlichkeit.
Bunte Figuren.
Ich wollte Ihnen nur mitteilen. Der Kopf Ihres Vaters wurde soeben erfolgreich eingefroren.
Was soll das heißen, der Kopf?
Keine weiteren Nachrichten.
Mal lustig, mal tief.
Sie haben mich ganz schön erschreckt.
Wieso?
Also, wie Sie da so reglos auf der Wasseroberfläche, die Haare meanderten um Sie wie eine Anemone und Sie...
Sieht
Dreck in sich aber schön aus.
Unterhaltung auf Augenhöhe.
Eine Frage. Ich meine, wenn der Betreuer meines Betreuers einen Betreuer hat, der einen Betreuer hat, der einen Betreuer hat, etc. Oder anders gesagt, wenn jeder einen Betreuer hat, dann entsteht doch eine Zahl, die sich der Unendlichkeit annähert.
Für alle, die Komödie, Satire, Dramedy oder Roadmovies lieben. Nothing Serious. Die ARD-Comedy-Hörspiele. Jetzt merken und nichts verpassen. In ARD Sounds.
Guck mal, zack, Kopf wieder dran, zack, dann wird der Kommentar eingefroren, keiner bemerkt was.